Die Filmneurotika.
Der Podcast für gute Filme. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Filmneurotiker. Mein Name ist Matthias und ich freue mich, dass ihr wieder einmal bei meinem kleinen, aber feinen Podcast eingeschaltet habt. In dieser Folge gehe ich so weit in der Filmgeschichte zurück wie noch nie in dieser Sendung. Vor 100 Jahren wurde der Stummfilm Die Nibelungen gedreht, um den es diesmal gehen soll. Damals steckte das Medium Film immer noch in seinen Kinderschuhen. In Hollywood entwickelte sich zwar bereits das Studiosystem, welches der amerikanischen Traumfabrik zum Aufstieg verhelfen sollte, jedoch gab es zu jener Zeit auch noch andere, mindestens ebenbürtige Filmzentren auf der Welt. Eines davon war, auch wenn das heute schwer zu glauben ist, Deutschland, genauer gesagt die Weimarer Republik. Was das Besondere an den deutschen Filmen dieser Epoche war und warum viele von ihnen in die Filmgeschichte eingegangen sind, darauf werde ich später am Beispiel von Fritz Langs Fantasy-Epos Die Nibelungen von 1924 noch genauer eingehen. Zunächst aber widme ich mich, wie ihr das gewohnt seid, noch den News aus der Filmwelt. Der Streik der SchauspielerInnen in Hollywood dauert an. Die zuletzt laufenden Verhandlungen zwischen der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA und den VertreterInnen der Produktionsstudios wurden letzte Woche abgebrochen. Aus Produzentensicht sind die Forderungen bezüglich der Beteiligung von SchauspielerInnen an den Einkünften aus der Streaming-Verwertung zu unrealistisch. Aus Gewerkschaftssicht sind die bisherigen Angebote der Studios dagegen lächerlich gering. Seit dem 7. Oktober 2023 ist dieses Thema jedoch, wie viele andere, völlig in den Hintergrund gerückt. Am 50. Jahrestag des Yom Kippur-Krieges startete die radikal-islamische Hamas einen bis dahin unvorstellbar großen und vor allem brutalen Terrorangriff auf den Staat und die Bevölkerung Israels. Die Terroristen wüteten mit unfassbarer Grausamkeit. Mindestens 1400 jüdische Zivilisten, Männer, Frauen und Kinder, wurden binnen weniger Stunden ermordet. Außerdem wurden Hunderte, darunter auch Holocaust-Überlebende und Babys, entführt und als Geiseln genommen. Es ist das größte Pogrom an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg und hat weltweit für Entsetzen gesorgt. Die israelische Schauspielerin Gal Gadot, unter anderem bekannt für ihre Darstellung der Wonder Woman in den gleichnamigen DC-Comic-Verfilmungen, hat einen offenen Brief verfasst, den über 1000 Prominente aus Hollywood unterzeichnet haben und in dem der Terror der Hamas verurteilt, die Freilassung der Geiseln gefordert sowie vor einer vor allem aus dem Iran orchestrierten Desinformationskampagne gewarnt wird. Tatsächlich ist es erschreckend zu sehen, wie viele Menschen, auch hier in Deutschland, entweder schweigen oder aber den Terrorangriff als vermeintlichen Freiheitskampf der Palästinenser feiern. Hier zeigt sich leider, wie weit antisemitisches Gedankengut auch in unserem Land noch verbreitet ist. Unser Vizekanzler Robert Habeck hat es in einer emotionalen Ansprache sehr gut auf den Punkt gebracht, weshalb ich ihn an dieser Stelle kurz zitieren möchte. Die barbarische Gewalt gegen unschuldige Zivilisten, Frauen, Männer, Kinder, Babys, die brutal ermordet wurden, hat nichts mit irgendeinem Freiheitskampf zu tun. Um es klar zu sagen, die Hamas kämpft nicht für die Freiheit. Sie kämpft nicht für die Freiheit der Palästinenserinnen und Palästinenser. Sie kämpft nicht für die Menschen. Sie kämpft, sie mordet sinnlos, nur für sich. Habeck betonte außerdem die besondere Verantwortung Deutschlands, in dieser schweren Stunde an der Seite Israels zu stehen. In den Vernichtungslagern der Nazis wurden einst Millionen Jüdinnen und Juden ermordet. So etwas darf sich niemals wieder wiederholen. Das ist unsere heilige Pflicht als nachfolgende Generationen und das ist auch meine persönliche, tiefste Überzeugung. Kommen wir zu einem anderen Thema. Der österreichische Schauspieler Maximilian Schell ist bereits vor einigen Jahren gestorben. Er galt und gilt als einer der größten und international erfolgreichsten deutschsprachigen Mimen. Bereits 1962 wurde er für seine Darstellung in Das Urteil von Nürnberg mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Im Laufe seiner Karriere spielte er dann bei vielen großen Hollywood-Produktionen mit. Auch selbst war Maximilian Schell als Filmemacher tätig und drehte unter anderem sehr beeindruckende Dokumentarfilme über Marlene Dietrich und über seine, damals bereits an Demenz leidende, Schwester Maria Schell, die ebenfalls eine gefeierte Schauspielerin war. In ihrer jetzt erschienenen Autobiografie schreibt Marie-Therese Rehlin, die Tochter von Maria Schell, nun, Zitat: Ich wurde als 14-Jährige von meinem Onkel sexuell missbraucht, verführt, entjungfert. Ohne Gewalt, aber gegen meinen Willen. Mit diesem Onkel kann nur Maximilian Schell gemeint sein. Und die Anschuldigungen sind als glaubhaft einzuschätzen, denn auch Maximilian Schells eigene Tochter Natasja Schell ist ihrer Cousine inzwischen zur Seite gesprungen und hat in einem Interview erklärt, dass auch sie selbst von ihrem Vater missbraucht worden sei. Ich glaube den beiden Frauen. Wie schon bei anderen Schauspielgrößen wie Klaus Kinski oder Woody Allen, die sich ebenfalls an ihren Kindern vergangen haben, zerstört diese Nachricht natürlich komplett das Bild dieses Menschen, den man als Künstler zuvor doch so hoch geschätzt hatte. Aber es ist wichtig, dass diese Wahrheit ans Licht kommt, und sei es, wie jetzt im Fall von Maximilian Schell, auch erst posthum. Zu lange wurde bei Prominenten wie ihm weggeschaut. Zum Abschluss der News nun aber doch noch etwas Positives. Das Walt Disney Studio feiert seinen 100. Geburtstag. Am 16. Oktober 1923 unterzeichnete der namensgebende Animationsvisionär Walter Elias Disney im Alter von nur 15 Jahren einen Vertrag mit dem Verleiher M.G. Winkler und rief damit die Walt Disney Company ins Leben. Zum Jubiläum hat der Konzern nun zwei der Zeichentrickklassiker, die das Studio einst berühmt und erfolgreich gemacht haben, liebevoll restauriert. Schneewittchen von 1937 und Cinderella von 1950 erstrahlen nun in hochauflösendem 4K. Außerdem erwachen viele der alten und neuen Kindheitshelden in einem Clip mit dem Titel Once Upon a Studio auf dem hauseigenen Streamingdienst Disney Plus zu neuem Leben und gratulieren ihrem Schöpfer. Die Karriere von Walt Disney und seines Animationsstudios werden mit Sicherheit noch Teil einer eigenen Filmneurotiker-Episode sein. Für den Moment möchte ich es dabei belassen, der berühmten Maus mit den runden Ohren und all ihren Freunden recht herzlich zum 100. Geburtstag zu gratulieren. Als Walt Disney gerade den Gründungsvertrag für sein Animationsstudio unterschrieb, waren am anderen Ende der Welt, genauer gesagt in den Babelsberg Studios bei Berlin, die Dreharbeiten zu Die Nibelungen bereits in vollem Gang. Bevor wir aber einen Blick darauf werfen, möchte ich euch den Film, wie gewohnt, zunächst noch einmal zusammenfassen. Der Film ist eigentlich ein Zweiteiler. Beide Teile feierten 1924 kurz hintereinander Premiere und sind jeweils durch Zwischentitel in 7 Kapitel, im Film Gesänge genannt, aufgeteilt, bei deren Wechsel sich meist auch die Zeit und der Schauplatz verändern. Der erste Teil, mit dem Titel Siegfried, zeigt das Schicksal des namensgebenden jungen Helden, der zu Beginn des Stummfilms bei einem Schmied in die Lehre geht. Mit der Fertigstellung seines Schwertes übertrifft Siegfried die Kunstfertigkeit seines Meisters und wird daraufhin von diesem aus der Lehre entlassen. Er hört von der Schönheit der Prinzessin Kriemhild und beschließt, sich zu ihr an den Königshof in Worms aufzumachen. Auf seinem Weg dorthin begegnet Siegfried einem feuerspeienden Drachen, den er jedoch im Kampf besiegen kann. Er badet sich im Blut des Drachen und wird dadurch unverwundbar, bis auf eine kleine Stelle an der linken Schulter, auf die ein Lindenblatt fällt. Kurz darauf wird Siegfried vom Zwerg Alberich angegriffen, der sich durch eine unsichtbar machende Tarnkappe im Vorteil sieht. Der blonde Hühne besiegt jedoch auch diesen Gegner, indem er ihm die Tarnkappe entreißt. Er zwingt Alberich, ihm seinen Schatz zu überlassen, wenn er ihn nicht töten soll. Alberich gehorcht und überlässt Siegfried den legendären Nibelungenhort, einen riesigen Goldschatz, der einst dem untergegangenen Geschlecht der Nibelungen gehörte. Mit diesem Schatz und einigen Vasallen im Gefolge zieht Siegfried, der selbst königlichen Blutes ist, einige Zeit später triumphierend in der mächtigen Festung des Burgunderkönigs Gunther in Worms ein. Der düster dreinblickende und mit seiner schwarzen Gewandung sowie einem Helm mit riesigen schwarzen Schwingen darauf auch gefährlich aussehende Hagen von Tronje warnt seinen König noch davor, den Drachentöter zu empfangen, doch Gunther ignoriert die Warnung. Siegfried hält um Kriemhilds Hand an, doch König Gunther möchte ihm seine Schwester nur überlassen, wenn der blonde Held ihm zuvor dabei hilft, Brunhild, die amazonengleiche Königin von Island, zu seiner Braut zu machen. Siegfried willigt ein und besiegt, dank seiner Tarnkappe, Brunhild in 3 Wettkämpfen anstelle Gunthers, woraufhin sich die stolze Isländerin geschlagen gibt. Sie verlässt ihre von einem lodernden Flammenmeer umgebene Trutzburg und kommt mit nach Worms, wo eine Doppelhochzeit gefeiert wird. Gunther und Brunhild sowie Siegfried und Kriemhild geben sich das Jawort. Außerdem schließen Gunther und Siegfried Blutsbruderschaft. Ganz hat die isländische Amazonenbraut ihren Kampfgeist jedoch immer noch nicht aufgegeben. Als Brunhild in der Hochzeitsnacht König Gunther von sich stößt, überredet der einmal mehr seinen Blutsbruder, der mit seiner Tarnkappe auch andere Gestalten annehmen kann, an seiner Statt den Widerstand seiner Angetrauten im Schlafzimmer zu brechen. Siegfried kommt auch diesem Wunsch nach, nimmt jedoch einen Armreif Brunhilds als Souvenir mit aus der Hochzeitsnacht. Diesen findet später Kriemhild und Siegfried erzählt seiner Frau, wie er in dessen Besitz gekommen ist. Als es kurz darauf zum Streit zwischen Brunhild und Kriemhild kommt, eröffnet Siegfrieds Frau der stolzen Isländerin das Geheimnis, wie sie bezwungen wurde. Brunhild gerät darüber so in Zorn, dass sie ihren Mann Gunther mit Hilfe von Lügen schließlich überredet, Siegfried töten zu lassen, um ihre Ehre wiederherzustellen. Gunthers treuester Ritter Hagen wird mit der Aufgabe betraut. Bei einer Jagd durchbohrt er den ahnungslosen Siegfried an seiner einzigen verwundbaren Stelle rücklings mit einem Speer. Am Grab des gefallenen Helden begeht Brunhild Selbstmord, während seine Frau Kriemhild Rache schwört. Kriemhilds Rache ist dann auch der Titel des zweiten Teils von Die Nibelungen. Hier steht das Schicksal Kriemhilds nach der Ermordung Siegfrieds im Mittelpunkt. Sie heiratet den mächtigen Hunnenkönig Etzel und zieht zu ihm in sein weit entferntes Reich. Der Gegensatz zum Wormser Königshof könnte nicht größer sein. In Worms sind sowohl die Gebäude als auch ihre Bewohner kultiviert und edel. In Etzels Reich herrschen dagegen primitive Zustände. Seine Krieger laufen gebückt, sind in Lumpen gekleidet und hausen, wenn sie nicht gerade brandschätzend auf ihren Pferden unterwegs sind, in einfachen Erdlöchern. Kriemhild hat der Hochzeit nur zugestimmt, nachdem ihr König Etzel, der sie vergöttert, geschworen hat, jeden, der sie beleidigt, mit dem Tod zu strafen. Nach der Geburt eines gemeinsamen Sohnes wünscht Kriemhild, dass ihre Brüder sie besuchen sollen. Der Burgunderkönig Gunther und sein Hofstaat kommen diesem Wunsch gerne nach, schließlich hofft er noch auf eine Aussöhnung mit seiner Schwester. Die Einladung war jedoch von Anfang an eine Falle Kriemhilds, um sich an den Nibelungen, wie sich König Gunther und sein Hof nun nennen, zu rächen. Sie lässt die Gäste während eines Banketts überfallen, woraufhin Hagen ihren kleinen Sohn tötet. Es beginnt nun eine blutige Schlacht. Die Nibelungen verschanzen sich schließlich in Etzels Palast. Kriemhild verspricht ihnen einen freien Abzug, wenn sie ihr Hagen Tronje ausliefern würden. Gunthers Kämpfer weigern sich jedoch und sind eher bereit zu sterben, als einen der ihren auszuliefern. Wohin diese sogenannte Nibelungentreue führt und was aus dem Schatz der Nibelungen wird, den Hagen nach der Ermordung Siegfrieds im Rhein versenkt hatte, das möchte ich euch an dieser Stelle noch nicht verraten, falls ihr euch den Film noch ansehen wollt. Uns ist in alten Mähren wunders viel gesagt, von Helden Lobebaren, von großer Arbeit, von Freude und Hochgezieten, von Weinen und Klagen, von kühner Recken Streiten, mugeret ihr nur Wunder hören sagen. Mit diesen, hoffentlich einigermaßen richtig ausgesprochenen Zeilen, beginnt die historische Vorlage für Fritz Langs Nibelungen, nämlich das Nibelungenlied. Das Nibelungenlied ist ein mittelalterliches Epos aus dem späten 12. Jahrhundert. Es umfasst 2400 in Reimform und auf Mittelhochdeutsch verfasste Strophen, in denen vor allem die Geschichte Kriemhilds und der Burgunder sehr ausführlich geschildert wird. Die dahinterstehenden Sagen und historischen Ereignisse gehen wahrscheinlich noch wesentlich weiter zurück. Siegfried und Brunhild tauchen zum Beispiel auch in der Völsungasaga sowie in der Edda aus Island ausführlich auf. Das Schicksal der Burgunder geht dagegen auf die tatsächliche Zerstörung des Burgunderreiches bei Worms durch römische und hunnische Truppen im Jahr 436 nach Christus zurück. Obwohl es wohl auf mündlichen Überlieferungen basiert, stellt das Nibelungenlied die literarische Schöpfung eines einzelnen, leider unbekannten Autors dar und gehört zu den ältesten und bedeutendsten Schriften aus dem deutschsprachigen Raum. Nachdem das Epos im 18. Jahrhundert wiederentdeckt und neu herausgebracht wurde, waren es vor allem die Romantiker des 19. Jahrhunderts, die seine Geschichte neu interpretierten und es schließlich zum deutschen Nationalepos verklärten. Am bekanntesten ist sicherlich die Oper Ring der Nibelungen des Komponisten Richard Wagner, die auch heute noch die oberen 10.000 Jahr für Jahr zu den Wagner-Festspielen nach Bayreuth pilgern lässt. Ein glühender Wagner-Fan war auch Adolf Hitler, was einer der Gründe sein dürfte, dass während der Zeit des Nationalsozialismus das Nibelungenlied seine politische Unschuld verlor. Die Nazis betrieben einen regelrechten Germanen- und Mittelalterkult und verklärten Siegfried zum Inbegriff deutscher Tugenden. auch das Motiv der sogenannten Nibelungentreue, also einer bedingungslosen Treue bis in den Tod, wurde von den Nazis auf perverseste Weise für ihre Zwecke missbraucht. Als die Wehrmacht auf ihrem Russlandfeldzug im Winter 1942-43 im Kessel von Stalingrad eingeschlossen war, beschwor Propagandaminister Josef Goebbels den Durchhaltewillen der deutschen Soldaten mit einem Rückgriff auf das Schicksal der Nibelungen. Zitat: Wir kennen ein gewaltiges Heldenlied von einem Kampf ohnegleichen. Es heißt der Kampf der Nibelungen. Auch sie standen in einer Halle voll Feuer und Brand, löschten den Durst mit dem eigenen Blut, aber sie kämpften bis zum Letzten. Ein solcher Kampf tobt heute dort, und noch in 1000 Jahren wird jeder Deutsche mit heiligem Schauer von diesem Kampf in Ehrfurcht sprechen und sich erinnern, dass dort trotz allem Deutschlands Sieg entschieden worden ist. Diese und ähnliche Propaganda kostete Hunderttausenden Soldaten in Stalingrad das Leben und sorgte dafür, dass das mörderische Treiben von Hitlers Schergen weiterging. Wie so viele Geschichten und Begriffe haben die Nazis damit auch das Nibelungenlied für alle Zeiten gebrandmarkt. Man muss sich jedoch vergegenwärtigen, dass Fritz Langs Film, um den es in dieser Episode geht, bereits Anfang der 1920er entstand und eben noch kein Propagandawerk des Dritten Reichs war. Um den Film besser einordnen und verstehen zu können, hilft es, zunächst einen Blick auf die Biografie seines Schöpfers, Fritz Lang, zu werfen. Friedrich Christian Anton Lang, so sein eigentlicher Name, wird am 8. Dezember 1890 als Sohn einer zum Katholizismus konvertierten Jüdin und eines erfolgreichen Bauunternehmers in Wien geboren. Als Jugendlicher und junger Erwachsener ist er fasziniert von der blühenden Kunstszene der österreichischen Hauptstadt. Es ist die Zeit des Fin du siècle und der Sezessionsbewegung. Langs große Vorbilder sind damals Künstler wie Gustav Klimt und Egon Schiele. Auch er selbst will Maler werden. Aufgrund dieses Berufswunsches zerstreitet sich Fritz Lang mit seinem Vater, der will, dass sein Sohn Architektur studiert. Stattdessen verlässt Fritz Lang das Elternhaus und zieht als freischaffender Künstler, der sich mit Gelegenheitsjobs finanziert, durch Europa und die Welt. Auch Nordafrika und Südostasien bereist der junge Künstler Anfang des 20. Jahrhunderts. Ferne, exotische Schauplätze in all ihrer Pracht finden sich auch später in seinen Filmen immer wieder. Zurück in Wien versöhnt sich Lang wieder mit dem Vater, der ihm nun die Zustimmung für ein Kunststudium in München und dann in Paris gibt. Im Künstlerviertel Montmartre, wo er in dieser Zeit lebt, verwirklicht der Student aber vor allem seine Ambitionen als Maler und erweitert sein künstlerisches Können. Aber auch das Medium Film lernt er in Paris kennen und lieben. Kurz vor Kriegsbeginn 1914 kehrt Fritz Lang in seine österreichische Heimat zurück und meldet sich zum Kriegsdienst. Nachdem er verletzt wird und nicht mehr an die Front zurückkehren muss, lernt er 1916 den Produzenten Joe May kennen, der das beliebte Format der Serials, also kurzer Fortsetzungsfilme, fürs Kino produziert. Fritz Lang schreibt für ihn seine ersten Drehbücher. Außerdem inszeniert er, erstmals als Regisseur, für die österreichische Truppenbetreuung das Stück Der Hias. Bei einer dieser Aufführungen trifft er den Filmproduzenten Erich Pommer, dem die große Berliner Produktionsfirma Dekla gehört. Pommer nimmt Lang unter Vertrag. Fortan schreibt Fritz Lang Drehbücher, führt Regie und spielt auch selbst in Filmen der Dekla mit. 1919 oder 1920 begeht seine erste Ehefrau Selbstmord. Auch wenn er nie darüber gesprochen hat, so liegt der Schluss nahe, dass diese Erfahrung Fritz Lang auch in seiner Kunst nachhaltig beeinflusst hat. Immer wieder spielt in seinen Filmen, auch bei den Nibelungen, das Motiv der Todessehnsucht eine große Rolle. Und die Frauenfiguren sind oft femme fatale, also eine destruktive Macht, die andere ins Unglück stürzt, wie Kriemhild im zweiten Teil der Nibelungen. Es ist die Zeit der Weimarer Republik, als Fritz Langs Filmkarriere in der deutschen Hauptstadt Berlin Fahrt aufnimmt. Die erste deutsche Demokratie ist eine Zeit voller Widersprüche. Soziale Unruhen sowie Aufstände von links und rechts prägen vor allem die Anfänge der jungen Republik. Den traurigen Höhepunkt dessen bildet 1922 die Ermordung des jüdischen Außenministers Walter Rathenau durch Rechtsextreme. Auch von wirtschaftlichen Krisen werden die Menschen gebeutelt. 1923 kommt es zur großen Inflation, die einen Großteil der Bevölkerung in bittere Armut stürzt. Gleichzeitig ist Deutschland in den 1920ern aber auch jung und modern. Die sogenannten Goldenen Zwanziger stehen für neue Ideen und Visionen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Freiheit, Aufbruch und Neugier sind die Schlagwörter einer Generation, die die Gräuel des Ersten Weltkriegs vergessen will und optimistisch in die Zukunft blickt. Die Weimarer Republik ist eine kulturelle Blütezeit, auch für das Kino. Und Berlin ist damals so etwas wie der Nabel der Welt. Trotz und teilweise auch wegen der Inflation erlebt das deutsche Kino in den 20er Jahren einen massiven Aufschwung. Da die Produktionskosten so niedrig sind, können zu dieser Zeit auch viele künstlerisch avantgardistische Filme gedreht werden. Das Kabinett des Dr. Caligari von 1920, ein Film, der fast komplett in expressionistisch-surrealen Kulissen spielt und außerordentlich mit Licht und Schatten umgeht, ist eines der wegweisenden Meisterwerke dieser Zeit. Als einer der Drehbuchautoren hat auch Fritz Lang daran mitgewirkt. Als sein Vertrag mit der Dekla ausläuft, wechselt Fritz Lang für kurze Zeit zur Produktionsfirma seines einstigen Entdeckers, Jo May. Hier trifft er die als Drehbuchautorin tätige Thea von Habu. Die beiden arbeiten nicht nur sehr harmonisch zusammen, sondern werden auch bald ein Liebespaar. 1924 heiraten sie. Fritz Lang bezeichnet seine Frau später in einem Interview als, Zitat, einen unschätzbaren Mitarbeiter und Kameraden, der mit tiefem Verständnis für mein Wollen mir die Manuskripte schafft, die die Grundlage meiner Arbeit bilden. Fortan ist Thea von Habu immer sehr stark in die Arbeit ihres Mannes eingebunden. Tatsächlich lässt sich bei vielen der gemeinsamen Drehbücher, auch bei den Nibelungen, nicht mehr sagen, wessen Anteil am Werk größer war. Von Habu ist eine sehr ehrgeizige und selbstbewusste Frau. Nachdem sie ihre Karriere als Theaterschauspielerin auf großen deutschen Bühnen begonnen hatte, fand sie ab 1913 ihre Passion als Schriftstellerin. Mit ihren oft schwülstigen Romanen hat sie großen Erfolg. Allerdings lässt sie sich auch von der nationalistischen Stimmung und Kriegsbegeisterung ihrer Zeit anstecken und verbreitet diese Gedanken auch in ihren Schriften. Fritz Lang ist im Gegensatz zu ihr immer betont unpolitisch. Ihre Arbeitsteilung sieht so aus, dass Lang seiner Frau die Ideen bezüglich seiner filmischen Vorstellungen schildert, die diese dann in ein Filmmanuskript verwandelt, das dann wieder die Grundlage für die ganze Produktion darstellt. Zwar wird Thea von Habu immer wieder Oberflächlichkeit in Bezug auf die psychologische Ausgestaltung ihrer Charaktere vorgeworfen, jedoch ist dies für Fritz Langs Arbeit sogar eher von Vorteil. Bei seinen Filmen stehen nämlich stets die bildlichen Inszenierungen sowie die Symbolik mehr im Vordergrund als die handelnden Akteure. Fritz Langs siebter Film mit dem Titel Der müde Tod von 1921 wird sein Durchbruch als Regisseur, sowohl künstlerisch als auch kommerziell. Selbst international wird der an Motiven der Romantik angelehnte Stummfilm gefeiert. Es folgt 1922 Dr. Mabuse, der Spieler. Eine Romanverfilmung um einen psychopathischen Arzt, der mit Hilfe von Hypnose Menschen für seine Zwecke manipuliert. Dies ist Fritz Langs erste Produktion für die Universum Film AG, kurz UFA. Die UFA war 1917 vom Deutschen Reich gegründet worden, um Propagandafilme zu drehen, 1921 jedoch privatisiert worden. Trotzdem gilt sie weiterhin als staatsnaher nationaler Filmkonzern. Ebenfalls 1921 hat die UFA Erich Pommers Dekla aufgekauft. Pommer wird UFA-Produktionsleiter und engagiert als eine seiner ersten Amtshandlungen Fritz Lang als Regisseur. Eine gute Wahl, wie der große Erfolg von Dr. Mabuse zeigen sollte. Fritz Lang versteht den Film und insbesondere den namensgebenden Hauptcharakter als ein Bild seiner Zeit. Der Soziologe Siegfried Krakauer sieht in seinem Buch Von Caligari zu Hitler in der Figur des Dr. Mabuse bereits eine Vorahnung Adolf Hitlers, wogegen Fritz Lang sich jedoch immer verwehrt. Sehr klar konnte der Regisseur jedoch den gesellschaftlichen Kontext der Weimarer Republik analysieren, vor dem Dr. Mabuse entstand. Zur Wiederaufführung des Films 1964 sagte er, Zitat, »Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war für Deutschland eine Zeit der tiefsten Verzweiflung, der Hysterie, des Zynismus, des ungezügelten Lasters. Entsetzliche Armut war neben ganz großem und neuem Reichtum. Berlin prägte damals das Wort Raffke, vom Zusammenraffen des Geldes. Dr. Mabuse ist der Prototyp dieser Zeit. Der kommerzielle Erfolg von Dr. Mabuse ebnet Fritz Lang auch den Weg für seine nächste Megaproduktion bei der UFA, die Nibelungen. Anfang der 1920er erfährt der Stoff des Nibelungenliedes gerade eine Renaissance. Neben der berühmten Wagner-Oper, Der Ring der Nibelungen, wird die Sage nun unter anderem auch im Theater immer wieder neu interpretiert. Fritz Lang will mit seiner filmischen Inszenierung den Stoff auch den einfachen, heute würde man vielleicht sagen bildungsfernen Menschen zugänglich machen, jedoch gleichzeitig ein künstlerisch anspruchsvolles Werk erschaffen. Zitat: Es muss mir also darauf ankommen, in einer Form, die das Heilig-Geistige nicht banalisierte, mit den Nibelungen einen Film zu schaffen, der dem Volke gehören sollte und nicht, wie die Edda oder das mittelhochdeutsche Heldenlied, einer im Verhältnis ganz geringen Anzahl bevorzugter und kultivierter Gehirne. Hier zeigt sich auch Langs Selbstverständnis als Regisseur. Er ist zwar Künstler, will jedoch nicht im Elfenbeinturm eine Kunst machen, mit der die meisten seiner Mitmenschen nichts anfangen können. Zitat: Ich muss herausfinden, was das Publikum will, denn ich mache meine Filme für das Publikum. Für Fritz Lang stellt das Kino eine neue Kunstform dar. Diese ist aus seiner Sicht jedoch eine Massenkunst, die für alle verständlich sein muss. Die Nibelungen entsteht in den damals riesigen Uferstudios Babelsberg. Allein die Pre-Production, während der das Drehbuch, die riesigen Bauten und die Kostüme entstehen, dauert ein halbes Jahr. Die eigentlichen Dreharbeiten benötigen dann weitere 2 Jahre und werden erst im Frühjahr 1924 abgeschlossen, als der erste Teil des Zweiteilers bereits im Kino läuft. Um die aufwendigen Special Effects, wie den Drachen, die Burg im Flammenmeer oder die Tarnkappe realistisch darzustellen, wird ein großer technischer Stab mit den führenden Köpfen der Branche engagiert. Der 15 Meter große Drache, der auch trinken und Feuer spucken muss, ist eine große Herausforderung für das Team um den Techniker Karl Vollbrecht. Er wird als lebensgroße, vollbewegliche Figur konstruiert. Sein Inneres bildet ein komplexes Stahlskelett und insgesamt 7 Männer sind in einer unterirdischen Mulde unter ihm platziert, um das Ungetüm zu bewegen. Als Kameramann wählt Fritz Lang Karl Hoffmann aus, mit dem er unter anderem schon bei Dr. Mabuse zusammengearbeitet hatte. Hoffmann dreht sämtliche Aufnahmen immer mit 2 parallel laufenden Kameras. Da Fritz Lang außerdem immer mindestens 8 bis 10 Takes pro Szene filmt, ist sichergestellt, dass für die Post-Production genug Material für den Schnitt zur Verfügung steht. Diese Vielzahl an Kameranegativen war im Übrigen ein Segen für die Filmrestauratoren der Murnau-Stiftung, die sich Anfang der 2000er an die aufwendige Restaurierung des Films machten. Dank der Original-Kameranegative konnten wesentlich mehr Details sichtbar gemacht werden und verloren geglaubte Szenen wiederhergestellt werden. Die Blu-ray-Fassung von 2010 ist den davor verfügbaren Fassungen daher meilenweit überlegen. Aber zurück zum Set von Die Nibelungen. Die SchauspielerInnen des Films sind keine großen Namen. Darauf legt Lang sowieso nie großen Wert. Für ihn sind sie stets nur Mittel zum Zweck, um seine künstlerische Vision darzustellen. Witzigerweise besetzt Fritz Lang die Rolle des Hunnenkönigs Etzel mit Thea von Harbus Ex-Mann Rudolf Klein-Rogge. Der Regisseur wird von der Crew verehrt, gleichzeitig leiden sie auch unter den anstrengenden Drehbedingungen, die er ihnen abverlangt. Selbst bei 35 Grad müssen die SchauspielerInnen stundenlang in der prallen Sonne ausharren. Der Hagendarsteller Hans Adalbert Stetto erinnert sich, Zitat: Es gab 15 Ohnmachtsanfälle an einem Tag. Ich kaute stets eine Zitrone, das hielt mich frisch. Stetto muss als einer der Hauptdarsteller schon frühs um 5 Uhr am Set sein. Gleichzeitig wird zumeist bis 22 Uhr gedreht. Diese Dauerbelastung macht sich irgendwann bemerkbar. In einer Szene gegen Ende des zweiten Teils soll Stetto alias Hagen seinen Schauspielkollegen Theodor Loos alias Gunther aus dem brennenden Hunnenpalast eine Treppe hinuntertragen. Weil er körperlich aber bereits so ausgelaugt und erschöpft ist, klappt dies einfach nicht. Fritz Lang wird daraufhin wütend und fährt Hans Adalbert Stetto an, dem er zu wenig Einsatz vorwirft. Der selbstbewusste Schauspieler bellt zurück und es entfesselt sich ein handfester Streit zwischen den beiden. Diese Anekdote steht etwas im Gegensatz zu Fritz Langs Selbstverständnis als Regisseur, das er später einmal in einem Interview wie folgt formuliert hat. Zitat: Der Regisseur ist kein Diktator. Er ist der Kapitän eines Schiffs. Nur er weiß, wohin dieses Schiff fahren soll. Er muss die Übersicht über alles behalten. Der Film ist die Kunstform unseres Jahrhunderts. Und Filme können den Finger in die Wunde legen. Sie dramatisieren. Ich bin nicht immer für ein Anti-Happy End. Nur da, wo es notwendig ist. Obwohl Die Nibelungen in erster Linie ein Fantasy-Film ist, legt Fritz Lang auf einer Metaebene auch darin in einigen Szenen den Finger in die Wunde, wie er es nennt. Die Darstellung König Gunthers als schwacher, wankelmütiger Herrscher kann zum Beispiel als Inbegriff für die Politikverachtung in den 20er Jahren durch viele Bürger interpretiert werden. Und das Abbrennen der Hunnenburg am Ende steht gleichsam symbolisch für den Untergang des Deutschen Kaiserreichs in den Feuern des Ersten Weltkriegs. Diese sehr lange Szene am Ende des zweiten Teils wird am allerletzten Drehtag von Die Nibelungen gedreht. Fritz Lang macht daraus ein Spektakel und PR-Event. Es werden zahlreiche Journalisten eingeladen. Der Regisseur feuert dann auch selbst einen der brennenden Pfeile auf das Strohdach, bis der riesige Bau lichterloh brennt. Vorsichtshalber hatte man die Anwohner vorher gewarnt und gebeten, ihre Fenster geschlossen zu halten. Die Feuerwehr steht mit mehreren Löschwagen bereit. Als irgendwann um Mitternacht die letzte Klappe fällt, beginnen sie mit den Löscharbeiten, die sich aufgrund der Größe des Feuerherdes jedoch noch bis zum Mittag des Folgetages hinziehen. Mitte der 20er stabilisiert sich die Weimarer Republik, politisch und wirtschaftlich etwas. Es ist einerseits eine Zeit rasanten technischen Fortschritts, andererseits wird in der Kunst der Expressionismus der frühen 20er nun nach und nach vom Konzept der neuen Sachlichkeit abgelöst. Beide Entwicklungen kann man auch in Die Nibelungen nachvollziehen. Der Film demonstriert seinen ZeitgenossInnen eindrucksvoll den neuesten Stand der Filmtechnik. Dazu gehörte, neben den bereits angesprochenen Special Effects wie dem Drachen, unter anderem auch die Tatsache, dass Nachtszenen wie die Beerdigung Siegfrieds nun dank moderner Beleuchtung und Kameras auch tatsächlich nachts gedreht werden können. Und obwohl sich noch einige expressionistische Elemente im Film finden, so setzt Fritz Lang doch auch schon auf eine stilistische Gestaltung nach den Prinzipien der neuen Sachlichkeit, etwa was ein realistischeres Spiel der SchauspielerInnen angeht oder in Bezug auf authentischere Kulissen. Besonders der erste Teil, Siegfried, ist visuell stark stilisiert. Die klare Polarität von Gut und Böse wird durch die Bedeutung von Licht und Schatten dargestellt. Während Siegfried und Kriemhild weiße Kleider tragen, sind Hagen und Brunhild schwarz gewandet. König Gunther, der zwischen beiden Parteien steht, trägt grau. Im zweiten Teil, in dem Kriemhild durch ihre Rache zur blutrünstigen Furie wird, trägt sie dagegen schwarz. Die ganze Bildkomposition, insbesondere des ersten Teils, ist von Fritz Lang bis ins letzte Detail geplant. Alles hat Symbolcharakter. Damit auch wirklich alles genauso aussieht, wie der Regisseur es sich vorstellt, wird Die Nibelungen komplett im Studio gedreht. Nicht einmal Siegfrieds Ritt durch den Wald wird in freier Natur gefilmt. Für den Filmarchitekten Otto Hunte, mit dem Fritz Lang bis 1929 immer wieder zusammenarbeitet, bedeutet dies einen enormen Aufwand, die gigantischen Bauten und fantastischen Settings allesamt selbst konstruieren zu lassen. Die starre und monumentale Bildgestaltung in Die Nibelungen wurde später unter anderem als eine inhumane Ästhetik kritisiert, der sich auch die nationalsozialistischen Propagandafilme bedient hätten. Die Filmkritikerin Lotte Eisner nennt als Belege hierfür etwa zwei Szenen aus Siegfried. Einmal, als die Krieger am Wormser Hof schablonenhaft in langer Reihe und ohne dass man ihre Gesichter erkennt, Spalier stehen, während die Helden an ihnen vorbeiziehen. Und einmal, als Brunhild aus ihrem Schiff an Land geht und dabei über die Schilder der unter ihr im Wasser stehenden Krieger wie über eine Brücke steigt. In beiden Fällen würden Menschen zu dekorativen Elementen degradiert. Dies sei ein Stilmittel, welchem sich, ebenso wie des im Film gleichfalls überbordenden Hang zum Monumentalen, zum Beispiel auch Leni Riefenstahl in ihrem Propagandafilm Triumph des Willens über den Reichsparteitag der NSDAP knapp 10 Jahre später bedient habe. Diese Thesen sind umstritten, und ich würde dem auch entgegenhalten, dass die Nazis vieles, was ihnen opportun war, für ihre Zwecke missbraucht haben. Dies gilt natürlich auch für die Ästhetik des Mediums Films. Es ist jedoch tatsächlich überliefert, dass Die Nibelungen zu Adolf Hitlers Lieblingsfilmen gehörte. Was mich bei dessen bekannter Verehrung des antisemitischen Komponisten Richard Wagner und dessen Ring der Nibelungen jetzt aber auch nicht wirklich überrascht. Fritz Langs Film deshalb eine Nähe zum Nationalsozialismus zu unterstellen, halte ich jedoch für absurd. Schließlich war Fritz Lang selbst jüdischer Herkunft und emigrierte 1933 nach der Machtergreifung der Nazis in die USA. Auch wenn man sich die zeitgenössische Rezeption des Films ansieht, lässt sich die These der nationalistischen Propaganda nicht erhärten. Die Nibelungen wird damals von allen Seiten, auch in den linken kommunistischen Zeitungen, gleichermaßen gelobt. International gibt es gemischte Reaktionen auf den Zweiteiler. In England, wo Kriemhilds Rache als The She-Devil veröffentlicht wird, stößt er eher auf Unverständnis. In Moskau sind die Nibelungen dagegen beim Publikum sehr beliebt und laufen 10 Wochen in den Kinos. In Deutschland ist Die Nibelungen die erfolgreichste Produktion des Jahres 1924 und ein echter Blockbuster. Die Hoffnung, mit ihrem Film auch den wichtigen amerikanischen Markt zu erobern, führt Fritz Lang und Produzent Erich Pommer im Oktober 1924 dann auch erstmals in die USA. Sie besuchen die Studios von Warner Brothers und United Artists. Fritz Lang zeigt sich sehr interessiert an den amerikanischen Produktionsmethoden und trifft zahlreiche bedeutende Filmschaffende wie Charlie Chaplin oder den 2 Jahre zuvor emigrierten Regisseur Ernst Lubitsch, der später unter anderem die Anti-Hitler-Komödie Sein oder Nichtsein drehen sollte. So hat sich die Reise für Lang doch gelohnt, auch wenn die Amerikaner letztendlich wenig Interesse an seinem Film zeigen. Fritz Lang und Thea von Harbou drehen noch zahlreiche weitere Stummfilme zusammen, darunter Klassiker wie Metropolis und Frau im Mond, die heute beide als Meilensteine des Science-Fiction-Films gelten. Auch einer der ersten deutschen Tonfilme, M, eine Stadt sucht einen Mörder, mit Peter Lorre in der Hauptrolle, wird von Lang und Harbou inszeniert. Die beiden trennen sich 1933, nachdem die Nazis nach der Machtergreifung einige von Fritz Langs Filmen verbieten lassen, darunter auch sein letztes Uferwerk, Das Testament des Dr. Mabuse. In diesem Film schreibt der wahnsinnige Dr. Mabuse in einer Irrenanstalt ein Buch. Die Parallelen zu Adolf Hitler, der im Gefängnis Mein Kampf geschrieben hat, waren der NSDAP wohl zu offensichtlich. Fritz Lang verlässt Deutschland daraufhin. Er emigriert zunächst nach Paris und dann in die USA. In Hollywood wird die deutsche Regielegende mit offenen Armen empfangen. Lang kann im Exil weitere Filme drehen, allerdings gelingt es ihm nie mehr, an den Erfolg und die Bedeutung seiner Uferfilme anzuknüpfen. Seine Ex-Frau Thea von Harbou bleibt derweil in Deutschland. Sie tritt in die NSDAP ein und wird als Vorsitzende des Verbandes Deutscher Tonfilmautoren eine der bedeutenden Filmgrößen des Dritten Reichs. Zum Schluss komme ich, wie immer, noch zur Bewertung des heutigen Films. Wer noch nie einen Stummfilm gesehen hat, dem fällt es zu Anfang vielleicht schwer, sich auf diese ganz andere Erfahrung einzulassen. Noch dazu, da diese Filme ja in der Regel schon sehr, sehr alt sind und ihre ganz eigene Erzählweisen haben. Man muss viele Zwischentitel lesen, die Schauspieler übertreiben scheinbar und die Kameraführung ist meist sehr statisch. Und doch haben diese Filme ihre ganz eigene Qualität und Schönheit, wenn man sich näher damit beschäftigt. Die Nibelungen eignet sich aus meiner Sicht hervorragend, um das Medium Stummfilm zu entdecken. Dank der aufwendigen Restaurierung ist die Bildqualität exzellent, sodass man jede Einstellung des Epos so genießen kann, wie Fritz Lang sie einst konzipiert hatte. Die Geschichte ist fantastisch und düster zugleich. Die monumentalen Bauten und prächtigen Kostüme beeindrucken ebenso wie die auch heute noch funktionierenden Special Effects. Und schließlich hat man bei vielen der Szenen den Eindruck, ein perfekt komponiertes Kunstwerk zu betrachten. Anders als es die Nazis später getan haben, verklärt die Nibelungen die Sagengestalten nicht zu germanischen Helden, sondern zeigt deren Ambivalenz und Abgründe. Das war wohl auch der Grund, warum der wesentlich anarchischere und düstere zweite Teil beim Publikum seinerzeit nicht so gut ankam. Ich finde ihn jedoch ebenso gelungen wie Teil 1, und gebe dem Zweiteiler daher eine Bewertung von 7,5 von 10 möglichen Punkten. Zum Vergleich, bei der International Movie Database gaben 11.192 User den Nibelungen von Fritz Lang eine durchschnittliche Bewertung von 8,0 von 10 Punkten. Tja, und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Gerne könnt ihr mir auch diesmal wieder euer Feedback zukommen lassen, entweder über die Filmneurotiker Facebook-Seite oder aber per E-Mail an filmneurotiker@gmx.de. Und natürlich freue ich mich auch wieder über eine positive Bewertung meines Podcasts auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr mich hört. Macht es gut und wie immer gilt, viel Spaß beim Filmeschauen.